Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Manu und ich freue mich heute sehr auf diese Folge. Ich habe nämlich einen Gast, bei dem es gerade Mittag ist und bei uns ist ja wie immer Frühstückszeit. Und deswegen wunderschönen guten Morgen, Lena.
Ja, guten Morgen, Manuel.
Hi. Du sitzt Baltimore.
Genau, Baltimore, Maryland.
Und während wir hier gerade frühstücken, ist bei euch, also ich frühstücke abends um 8 immer, musst du wissen.
Ich kann zu jeder Tageszeit frühstücken, ich habe da überhaupt kein Problem mit.
Du bist in Baltimore, haben wir ja schon gesagt, und stell dich am besten noch kurz vor, warum du da bist und was du machst und warum du heute hier bist.
Ja, ich arbeite im Moment bei Firaxis Games als Producerin und im Moment an dem Titel Sid Meier's Civilization Beyond Earth, das ja bald rauskommt. Mhm. Und freue mich, dir ein bisschen mehr darüber erzählen zu dürfen.
Genau. Du bist jetzt seit knapp 2 Jahren oder so bei Firaxis, gell?
3, ja.
3 sogar schon, genau.
Mhm. Zeit fliegt.
Du hast bei Civilization 5 auch mitgemacht und bei diesem Mobile-Spiel mit diesen Flugzeugen, Ace Patrol, glaube ich, gell?
Genau.
Das war so dein erstes eigenes Projekt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau, da war ich erstmal Lead-Producerin. Und davor, Civilization 5, habe ich damals schon noch in Europa beim Publisher dran gearbeitet. Mhm. Und dann als Associate-Producerin an Gods and Kings und Brave New World.
Ein gutes Add-on übrigens, Brave New World.
Ja, ich bin ein riesen Ad-Beach-Fangirl. Das hat er super gemacht, den Kultursieg so aufzuwerten. Ja. Ist genau meine Spielrichtung und hat er mich endgültig mit das ist jetzt mehr eine englische Ausdrucksweise. Ja, ab dem Moment war ich dann wirklich Fangirl.
Er hatte mich, genau.
Ja, genau, da hat er mich dann, ja.
Magst du vielleicht kurz was sagen? Du bist aus Deutschland, gell? Du hast Architektur studiert in Deutschland und wie kommt man als ehemalige Architektin, ich weiß nicht, ob du in dem Beruf gearbeitet hast, zu einer der renommiertesten Strategiespiele-Schmieden der Welt nach Baltimore? Hat es dich irgendwie vorher schon in die Staaten gezogen oder bist du für Firaxis nach Baltimore gezogen?
Ich bin für Firaxis hierher gezogen.
Für die
eindeutig.
Wahre Liebe, genau.
Ja, wie kam das? Das klingt vielleicht auf den ersten Blick alles gar nicht so geradlinig, aber es hat sich alles so ergeben.
Ist ja selten in der Spielebranche,
und es hat irgendwie auch alles gut gepasst immer in der jeweiligen Situation. Ich habe Architektur studiert und habe meinen Diplom-Ingenieur in Architektur gemacht, aber ich habe schon während des Studiums gedacht, dass der Arbeitsalltag eines Architekten vielleicht gar nicht ganz genau das ist, was ich gern mit dem Rest meines Lebens so anfangen möchte. Ich finde Architektur wahnsinnig spannend, weiterhin auch. Aber das Studium ist nicht sehr pragmatisch ausgerichtet vielleicht. Man lernt sehr viel darüber, wie man für Menschen designt und für Menschen plant. Und das lässt sich super übertragen. Und ich habe dann schon während des Studiums mich auch für so User Interface und Software und so interessiert. Mhm. Habe an einem Studentenwettbewerb teilgenommen, einem Microsoft-Studentenwettbewerb mit Kommilitonen. Und wir haben den gewonnen und haben eine Reise nach Seattle von Microsoft spendiert bekommen. Mhm. Und da war ich erstmal total begeistert von dem ganzen User Interface, dem ganzen Thema Mensch-Maschine-Interaktion und habe mich erstmal so ein bisschen darauf, habe aber mein Studium weitergemacht, einfach weil ich fand, dass die Skills, die ich da so lerne, extrem gut zu übertragen sind. Das heißt, ich hatte nicht das Gefühl, mich da jetzt festlegen zu müssen, schon an dem Punkt, sondern habe weitergemacht und dann habe ich nach dem Studium erstmal bei einer Softwarefirma für ein Jahr als Trainee gearbeitet. Und das war so Projektmanagement-Software und Entscheidungssoftware. Und als die Trainee-Stelle nach einem Jahr vorbei war, habe ich so überlegt, ja, was, ne, so Projektmanagement liegt mir, aber so Projektmanagement-Software ist halt auch ein bisschen trocken und ich war immer schon ein Spiele-Fan, also ich war immer schon Gamerin und habe viel gespielt in meiner Freizeit und dann stellte sich raus, dass nicht weit von der Firma, wo ich da als Trainee war, war Frankfurt und Nintendo Europe. und die haben nach Testern gesucht. Und dann habe ich da als Sprachtesterin gedacht, so, da gucke ich doch mal, schnuppere ich mal in die Branche rein.
Und dann einen Fuß in die Tür gekriegt sozusagen. Dann später dann genau. auch bei 2K als Übersetzerin gearbeitet und dann von da
genau,
aus
bei 2K. Dann nach
Firaxis, oder?
Genau, bei 2K in London als Spieletesterin immer noch, also deutsche Testerin, Sprachtesterin. Und dann dann war ich Lead-Testerin für die Sprachversion auf Civilization 5 und habe da halt dann den Producer Dennis Shirk und so einige der Programmierer und so kennengelernt und halt Kontakt mit denen gehabt übers Projekt und war halt, also damals schon total begeistert, dass ich Lead-Tester auf einem Spiel sein darf, das ich selber halt unheimlich gern spiele und von dem ich wirklich begeistert bin. Das Testen macht natürlich deutlich mehr Spaß, je mehr man an dem Genre und dem Spiel interessiert ist. Und beim Publisher testet man ja alles grundsätzlich, was reinkommt. Alles, was 2K macht, testet man auch. Und dann das Glück zu haben, ja, auf dem Lieblingsgenre testen zu dürfen, dann noch als Lead-Tester, das war schon ziemlich super.
Und hast dann gedacht, wenn ich ein Projekt manage, ob ich jetzt ein Testprojekt manage oder dann eben gleich ein Spiel zum Managen und hast dich dann bei Firaxis beworben, als mal was frei war, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Weil die Skills sind ja eigentlich dann schon ähnlich, wenn man quasi alle möglichen Assets jongliert und Stakeholder miteinander befriedigt sozusagen.
Das stimmt, genau. Es ist ein ähnlicher Job. Ich habe zu dem Zeitpunkt, so das Civ 5 Testing war vorbei und zu dem Zeitpunkt gab es auch keine Stelle, aber ich habe dann einfach mal schon mal meinen Lebenslauf so fertig gemacht und bei denen in London bei 2K schon so gesagt, ja, da hätte ich echt super Interesse dran, wenn sich da irgendwann mal was ergibt und das dann auch zu Firaxis geschickt und gesagt, hier, falls ihr irgendwann mal jemanden braucht mit meinem Skillset, meldet euch doch, ich wäre total begeistert. Und ja, dann hat sich das tatsächlich ergeben. Dann bin ich als Associate Producer für Gods and Kings dann hier rüber gekommen.
Auch ein DLC, genau.
Genau.
C5 DLC, ja. Ja, ein schöner Werdegang, aber jetzt lass uns auch über das schöne Spiel reden. Also das ist ja sehr faszinierend, dass du dann ausgerechnet auch bei so einem Art von Spiel landest, was dir selber auch Spaß macht. Also ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, oder? So ein bisschen.
Ja, total. Ja, total surreal eigentlich. Ja, so, wenn ich drüber nachdenke, dass ich hier bei Firaxis sitze und an einem Civilization-Spiel als Producerin mitarbeiten darf, dass ich jetzt hier zum Beispiel sitze und dass es mein Job ist, mit dir über dieses Spiel zu reden. Wie geil ist das denn? Ist super.
Jetzt ist der volle Name ist ja Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Ist der volle Name. Und es ist ja quasi der spirituelle Nachfolger. Ja, ich meine, da wirst du wahrscheinlich immer direkt drauf angesprochen, der spirituelle Nachfolger zu Alpha Centauri. Warum ist die schöne Abkürzung SMAC denn verloren gegangen? Ich meine, das neue Spiel kann doch keiner richtig schön abkürzen. Das sagt doch keiner jetzt SMUCZIBLE. Also wäre das nicht eigentlich der Hauptgrund gewesen, Alpha Centauri als Name zu behalten? Oder was war da euer Ansatz, weil es ist ja auch ein Sid Meier-Spiel gewesen. Ist jetzt nicht so, dass die
das stimmt.
ein anderes Spiel gewesen wäre.
Es ist halt so, dass, also es gibt mehrere Gründe. Erstmal, wir sind natürlich stark von Alpha Centauri beeinflusst und stark inspiriert davon. Das war eins der ersten Spiele bei Firaxis und es ist belieben Alpha Centauri. Es gehört so zur DNA des Studios quasi. Mhm. Aber es war eigentlich nicht wirklich unser Ziel, ein Remake oder ein Nachfolger von Alpha Centauri zu machen. Die Civ-Reihe hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Alpha Centauri kam ja damals nach Civilization 2 raus. Mhm. Und mit 3, 4 und 5 hat sich Civilization halt doch auch ein ganzes Stück weiterentwickelt. Und das heißt, wir haben wirklich uns gedacht, so, okay, wenn wir das jetzt in den Weltraum bringen, wenn wir das auf einen anderen Planeten bringen, immer noch diese Geschichte von du bist der Anführer deiner Zivilisation und du musst ihr zur Größe verhelfen und ihr helfen, über diese ganzen Herausforderungen hinwegzukommen und das alles zu schaffen, diese Herausforderungen zu meistern, aber in einem anderen Setting und nicht mit den bekannten historischen Gegebenheiten. Das war das Ziel. Und Ja, insofern ist es ein Civilization-Spiel. Es ist nicht Alpha Centauri. Aber klar, die Einflüsse von Alpha Centauri sind schon erkennbar. Der andere Teil ist und bleibt... Es lindert
natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, oder? Also Alpha Centauri ist halt schon eins dieser Spiele, die so einen hohen Stellenwert erreicht haben, dass es, glaube ich, auch jede Änderung, die da irgendwie reinläuft, die nicht so ist wie bei Alpha Centauri, ist dann natürlich gleich wieder Fanaufschrei. Also das könnte ich mir auch vorstellen, oder? Dass es damit ein bisschen zu tun hat.
Das ist auch so eine Sache, wenn man sagt, man will jetzt, also zum Beispiel, was das XCOM-Team ja mit Enemy Unknown gemacht hat, es ist nicht leicht, so ein altes Spiel wieder auferstehen zu lassen. Einfach weil, ja, man hat ein sehr viel engeres Korsett quasi in den kreativen Entscheidungen. Man kann nicht ganz so frei entscheiden. Das ist so ein Balanceakt zwischen Sachen erneuern und das Alte erhalten. Ja. Das heißt, nee, für uns ganz klar, es ist ein Civilization-Spiel. Und und die Abkürzung vom Namen ist dann nicht unbedingt.
Da kann man ja noch dran arbeiten vor dem Release.
Ja, ich bin sicher, wird sich innerhalb kürzester Zeit eine Abkürzung etablieren.
Es fühlt sich aber auch deutlich nach Civilization an. Also das habe ich jetzt beim kurzen Anspielen auch gemerkt. Auf der Gamescom haben wir ja auch schon mal kurz reingeschaut. Es spielt ja quasi auch in diesem Universum, oder? Also ich meine, wer jetzt Civilization 5 gespielt hat, es spielt 400 Jahre irgendwie nach den Geschehnissen, wenn man Civilization quasi durchgespielt hat. Also es endet ja quasi mit dieser Flucht ins All, oder kann es enden, und da setzt Beyond Earth an, oder?
Ja, ein bisschen später, ne? Also ja, genau. Civilization 5 ist 2050 und wir gehen dann nochmal so 350 Jahre in die Zukunft, und auf der Erde sieht es ein bisschen düsterer aus. The Great Mistake ist passiert, und die Menschheit versucht halt damit umzugehen und zu schauen, das Überleben der Menschheit zu sichern an dem Punkt, wo wir ansetzen. Und dazu kolonialisieren sie halt Planeten, alle möglichen
bewohnbaren
Planeten, die halt Leben ermöglichen.
Ja. Ja, wie hieß es bei Star Trek immer? M-Klasse-Planeten, oder? Haben die, glaube ich, immer.
Ja, genau. Wir haben uns alle M-Klasse-Planeten rausgesucht und ziehen los.
Wie seid ihr da von dem Ansatz angegangen, dass es mit diesen Anführern und mit den Zivilisationen, man landet jetzt ja nicht mit Napoleon irgendwie auf Planet XY, aber man erkennt schon so leichte Einflüsse wieder, also jetzt nicht von Napoleon, aber es gibt so brasilianische Einflüsse, oder man erkennt schon auch, es sind komplett neue Anführer und komplett neue Gruppierungen, aber ihr habt keine Länder oder sowas genommen. Was war da euer Ansatz? Habt ihr einfach überlegt, weiterzudenken, wie es sein könnte? Oder seid ihr eher aus der spielerischen Schiene rangegangen?
Ja, das ist immer ein Prozess, der von beiden Seiten kommt und dann so ein bisschen hin und her und Iteration, bis wir den Weg da finden. Aber in dem Fall, was uns schon wichtig war, ist, wir haben keine historischen Vorbilder, wir haben keine Charaktere, die uns von der Geschichte präsentiert werden. Das heißt, unsere Autoren, unsere Schreiber haben eine Hintergrundgeschichte geschrieben. Also diese ganze Geschichte des großen Fehlers und welche Allianzen da entstanden sind und wer wo an die Macht gekommen ist und so. Und daraus haben sich diese Allianzen ergeben, oder zum Beispiel die amerikanische Fraktion, die American Reclamation Corporation, ist ja gar kein Land, sondern eine Corporation, wie du schon sagst. Mhm. Wichtig bei all dem war uns, dass einerseits bei Civ 5 zum Beispiel oder den historischen Civs versuchen wir natürlich durch die Traits und diese Civ-Eigenschaften immer möglichst gut abzubilden, wofür diese Zivilisation in der Geschichte, wodurch die herausgestochen ist. Und hier denken wir uns natürlich Sachen aus, aber wir brauchen Charaktere. Es geht ja darum, dass der Spieler eine Geschichte erzählen kann. Und dieses Gefühl, zum Beispiel in Civilization 5, wenn man ein Spiel startet und direkt neben einem sitzt Genghis Khan und Montezuma auf der anderen Seite, dann weiß man schon, was gebacken ist. Also dann fängt man schon mal an, doch ein bisschen Militär für die Verteidigung aufzubauen, selbst wenn man nicht unbedingt die Kriegstreiberrichtung normalerweise einschlägt.
Und sowas wollt ihr mit den Charakteren auch wieder erreichen, oder? Dass man einfach weiß, okay, das ist jetzt Charakter XY, der ist eher diplomatisch unterwegs, oder der ist eher ein Forscher.
Genau, der hier geht voll auf Ökonomie und die hier wird total forschen und dass man so ein bisschen so den Charakter der Leute kennt und wenn man mit ihnen interagiert, dass man halt diese Charakterzüge der Anführer erkennt. Mhm. Natürlich, wir haben diesen Seeded Start eingeführt, diese Anfangssequenz, wo man seine Expedition selber ausrüstet. Das heißt, es gibt nicht mehr die spezielle Einheit pro Zivilisation und das spezielle Gebäude, sondern man stellt sich das selber zusammen, welche Boni man haben möchte. Und eine der Auswahlmöglichkeiten ist eben, welcher Sponsor, also welchen dieser Charaktere spielt man.
Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht so, also für den Spieler an sich und für die Spielerin, nicht so festgefahren ist, wie man spielt, je nachdem, welchen Charakter man auswählt. Also beim klassischen Civ hat man ja schon immer so, okay, mit manchen Charakteren ist es schwieriger, jetzt den diplomatischen Sieg zu erreichen oder den militärischen Sieg. Das hast du jetzt ja gerade gesagt, es ist hier eigentlich mit jeder Fraktion alles machbar, oder? Weil man ja auch im Spiel so ein bisschen lenken kann, ob man jetzt eher irgendwie auf Symbiose mit dem Planeten aus ist oder eher auf Vorherrschaft geht. Das ist dann innerhalb des Spiels irgendwie sehr, sehr viel flexibler steuerbar, egal welchen Charakter ich habe.
Das stimmt. Diese Charaktereigenschaften sind sehr stark an die KI gekoppelt. Das heißt, wenn die KI spielt, hat sie einfach gewisse Vorgaben, so wie der Charakter, worauf der sich fokussiert oder so grobe Rahmenbedingungen mehr. Als Spieler kann man dann natürlich eine andere Richtung einschlagen und da nicht das gesamte Paket geliefert wird an Boni, die man hat mit einer Zivilisation, sondern eben, ja, wenn ich Brasilien wähle oder wenn ich das kapitanische Kavithen zu viele Sprachen auf einmal im Kopf. Wenn ich Kavita wähle als Anführerin, das sind natürlich so Boni, die einen speziellen Bonus geben und die sind nicht ganz so spielentscheidend, also so total auf Diplomatie ausgelegt oder total auf Militär. Ich habe da weiterhin meine Flexibilität eigentlich, ja.
So eine generelle Frage beim Entwickeln von dem Strategietitel, ihr hattet ja schon jetzt quasi eine gute Basis, um es mal zart zu formulieren, mit den Civ-Spielen, und es basiert ja auch auf der gleichen Engine wie Civilization, genau. Also darauf konnte man gut aufbauen, aber was ich mir jetzt relativ schwer vorstelle, A, vom User-Interface und B, auch von der Geschichte. Also klar, eine Science-Fiction-Geschichte drumherum zu schreiben, die Technologie-Tree zum Beispiel. Ja? Bei Civilization habt ihr ja ganz klar, es gibt halt einfach in den letzten 2.000, 3.000 Jahren diese Entwicklungen, und wie verpacken wir die spielerisch, um das irgendwie greifbar zu machen? Also vom Erfinden des Rad bis hin zu irgendwelchen Nanotechnologien. Das ist ja alles in der nahen Zukunft und in der jetzigen Geschichte. Das ist ja bei so einem Spiel doch extrem schwierig, weil das gibt's ja alles noch nicht, um es mal platt zu sagen. Das ist alles Technologie, die erst in 400-500 Jahren vielleicht entwickelt wird. Wie geht man da vor, um den Spieler nicht einfach vor so eine Wall of Text zu schmeißen, wo irgendwelche komischen Tech-Bubble-Begriffe zu stehen?
Ja, das war eine interessante Herausforderung fürs ganze Team. Also sowohl auf der Art Seite als auch auf der Design-Seite, weil wir haben ein super erfahrenes Team und die wissen genau, was sie tun. So, aber diese Welt und das Universum quasi von Grund auf erfinden, oder nicht das Universum, aber ja, die Technologien und wohin entwickeln wir uns und so, das war eine Herausforderung. Das war schon deutliche Änderung zu den bisherigen Civilization-Teilen. Also was die Designer relativ früh gemacht haben, ist, diese Affinitäten zu beschreiben. Mhm. Die bilden so ein bisschen Gerüst, an dem man sich so langhangeln kann.
Also die Affinität meinst du, wie man zum Planeten halt steht, gell? Das ist ein so dieses Spielelement.
Ja, genau, die Affinitäten sind, wir haben drei Affinitäten. Eine ist Vorherrschaft, eine ist Harmonie und eine ist Reinheit, ja. Purity. Ich bin nicht ganz sicher, wie es auf Deutsch war.
Die Übersetzerin.
Ja, genau. Oh Mann. Und im Endeffekt, die Harmonie-Richtung sagt halt, okay, man versucht, sich dem Planeten anzupassen. Man versucht eigentlich einheimisch zu werden auf dem Planeten. Man versucht den Herausforderungen des Planeten so zu begegnen, dass man sich anschaut, wie ist denn die DNA und so der Tiere und Pflanzen da vor Ort und dann anfängt, die genetische Struktur der Menschheit so zu verändern, dass man immer besser in diese neue Umwelt passt.
Die Gifte Reinheit, zum Beispiel auch atmen zu können und solche Geschichten.
Ja, genau. Dass man irgendwann heilt man dann auch in diesen Giftwolken, wie die Aliens auch, wenn man eben weit genug diese Richtung verfolgt und die ganzen Einheiten werden organischer und die Anführer werden organischer und mehr so in so eine Alien-Richtung, sagen wir mal.
Daraus befruchtet sich natürlich dann auch sowas wie Erfindungen. Okay, also dafür brauchen wir das und das Gebäude, dafür können wir die und die Entwicklung irgendwie erforschen lassen. Das schreibt sich dann sozusagen gegenseitig, oder?
Genau, da ist so, diese Richtungen festzulegen, war wichtig, um so einen Leitfaden auch für den Spieler zu bieten zu können. Mhm. Man sieht das dann zum Beispiel im Unit Upgrade Panel. Wenn man seine Einheiten aufwerten möchte, sieht man schon, dass es sich an einem gewissen Punkt in drei Bäume teilt. Und dann sieht man, dass die einen mehr so grün, blau-grünlich werden und so sehr runde Formen und so Chitinpanzer und solche Sachen annehmen. Die anderen gehen mehr in so eine Robotik-Richtung und
schützen
ja,
sich
so Nanotechnologie. Genau, ja. Und die Dritten versuchen halt so menschlich wie möglich zu bleiben, den Planeten zu ändern. Und dementsprechend haben die einfach große Waffen und viel Rüstung und benutzen so ein bisschen so eine griechisch oder romanische oder römische Designsprache, so diese klassische menschliche Kultur, Hochkultur, Designsprache in ihren, wie Klassizismus oder so.
Ja, so ein bisschen wie bei Fallout 3, diese Römer-Klasse da.
Das habe ich immer noch nicht gespielt.
Bei New Vegas gibt es dann auch so eine Fraktion, die eben wie die alten Römer noch so diese alten Ränge haben und so und dann Cyberpunk
Mit
Rom miteinander verbinden.
Ja, das wird dann so glorifiziert und die alte Heimat und wir müssen die Menschheit so erhalten, wie sie ist, damit sie nicht untergeht. Und
Und es liegt da auch nahe und bildet dann eben auch so diesen Tech-Tree, der jetzt eben kein Tech-Tree mehr ist, sondern eher so ein Netz aus Technologien. Ne? Also
genau,
man kann jetzt immer eine neue Technologie erfinden und darunter gibt es dann immer so Subkategorien, die man dann weiter erforschen kann.
Genau, und man
fühlt sich ganz anders an, ja.
Man beginnt halt auch in der Mitte des Netzes und kann sich so nach außen hin vorarbeiten und muss halt irgendwann entscheiden, in welche Richtung gehe ich denn. Man kann nicht einfach alles erforschen. Und da sind halt auch, da kam wieder so ein Ansatz der Designer uns zugute, dass sie gesagt haben, okay, wenn man in der Mitte anfängt, das ist jetzt 350 Jahre in der Zukunft, die haben sich viel informiert über, was sagen denn so Futurists und so Zukunftsforscher. Mhm. Was sagen die denn, was in den nächsten paar hundert Jahren so möglich sein wird? Und das heißt, so die ersten paar Sachen sind alle noch relativ, das ist alles noch so. Die ersten paar Sachen basieren einfach auf Biologie und Physik und so, wo man den neuen Planeten nochmal neu erforscht und guckt, was da so an Leben ist. Und das sind alles noch relativ bodenständige Sachen. Mhm. Und je weiter man dann in die äußeren Regionen des Netzes vordringt, desto fiktionaler werden die Technologien dann auch.
Aber das wollte ich auch gerade fragen, ob ihr quasi auch so mit Forschern oder so gesprochen habt, quasi die Science und die Fiction dann miteinander zu mischen, was ja wahrscheinlich in vielen Science-Fiction-Büchern oder Autoren auch so ist, dass da immer ein Teil auch von Inspiration von echter Forschung mit drinsteckt.
Ja, also wir haben viel recherchiert dazu. Es ist immer so ein Balanceakt. Bei Firaxis, wir haben so ein bisschen die Philosophie, so Gameplay first. Hm. Das heißt, auch bei einem Civilization-Spiel zum Beispiel oder bei Ace Patrol, wir versuchen, die Geschichte abzubilden, aber historische Akkurates ist jetzt nicht das höchste Ziel. Ja. In erster Linie muss es immer noch Spaß machen. Und wenn die Frage ist, wir weichen jetzt so ein bisschen davon ab, wie es wirklich ist, aber dafür macht es viel mehr Spaß, werden wir wohl den Weg wählen und nicht darauf pochen, aber das war so und wir müssen das jetzt genau so machen.
Ja, da habt ihr ja deutlich mehr Freiheiten hier. Das kann ja keiner so richtig nachvollziehen. Da fallen solche Sachen ja auch weniger auf. Ob das jetzt,
Ich glaube, es gibt schon genug Diskussionsstoff. Als ich mich so umgeschaut habe nach den ersten Ankündigungen, es gab schon einige Diskussionen, wie realistisch und physikalisch möglich denn einige der Sachen sind, die wir eingeführt haben, einige der Ressourcen und einige dieser fiktionalen Elemente. Das heißt, unsere Fanbasis ist ja da auch, ist im Durchschnitt ein ziemlich gut informierter Haufen und wird diese Diskussionen werden da immer stattfinden und ich bin sicher, die werden Sachen finden, wo
garantiert.
Sie sagen,
ja. Es gibt immer Leute, die aber, was finden, in Foren zu tun.
Ja, aber ich meine, das ist auch, das wiederum, das ist auch ein Teil des Reizes der Civilization-Serie, finde ich. So, man sieht dann in den Foren Diskussionen darüber, wie realistisch oder wie akkurat ist das. Und das regt ja dann auch Leute an, sich genauer mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich meine, auch ich lerne da immer wieder noch Sachen, wenn ich das dann durchgehe. Und da sind dann Leute, die sich echt viel mit dem Thema beschäftigt haben, zum Teil, die jetzt zum Beispiel diese Zivilisation in einem historischen Civilization, die sich viel damit beschäftigt haben und da unheimlich viel wissen. Und da lernt man auch jedes Mal wieder was in diese Diskussion.
Es gibt ja einfach wahnsinnig viele verschiedene Spielertypen auch bei so einem Strategiespiel wie Civ. Die einen spielen das halt akkurat und wollen immer nur auf der Weltkarte spielen und die anderen installieren irgendwelche wirren Mods. Also da ist ja auch die ganze Bandbreite dabei.
Genau.
Jetzt hattest du es schon angedeutet, Ressourcen. Also was mir beim ersten Anspielen extrem schwer fiel, weil es ja auch dieses Gefühl quasi ist, auf einem fremden Planeten zu landen. Also wenn man Civilization spielt, auch wenn man jetzt den Fünfer spielt und man hat seit dem Zweier oder dem Dritten oder so nicht mehr gespielt, fühlt man sich ja trotzdem zu Hause. Weißt du? So, man kommt in Civilization rein, man weiß, okay, Grundsatzdiskussion, baue ich sofort eine Stadt oder ziehe ich 2-3 Felder weiter? Solche Sachen, die bleiben immer bestehen. Und natürlich baut man als erstes dies und man hat so seinen Stil und sucht dann auch die Elemente, die man halt immer gemacht hat und erfährt dann, okay, jetzt sehen irgendwie die Hexfelder irgendwie anders aus, aber damit komme ich klar. Oder ich kann keine Einheiten-Stacks mehr bilden, das sind alles so kleine Adaptionen. Jetzt startet man irgendwie Beyond Earth und man erkennt ja nicht mal die Ressourcen am Anfang, weil man ja diese ganze Welt einfach noch nicht kennt, was beim ersten Spielgefühl sehr, sehr cool ist, aber auch verwirrend, weil man ja einfach sich so fühlt wie diese Siedler, die jetzt da auf diesem fremden Planeten ankommen, aber aus einer technischen Usability-Sicht finde ich es extrem schwierig, wie holt man die Leute ab, die diese Welt ja noch nicht kennen. Es sind ja Ressourcen, die nicht auf der Erde vorhanden sind. Die Oberfläche sieht alles erstmal unwirtschaftlich aus, weil alles irgendwie grün wabert und lila ist. Und man weiß ja noch gar nicht, was ist denn gesund für mich und was nicht. Wie seid ihr da rangegangen?
Ja. Hast du im Pilzbiom gespielt? So aus Neugierde?
Ein was?
Im Pilzbiom, wir haben drei verschiedene Planetentypen.
Okay.
Das eine ist das Pilzbiom. Biom, ich bin nicht ganz sicher, ob das ein...
Ich hatte keine Geduld und habe immer auf schnell starten geklickt und habe dann alles zufällig generiert.
Und also wir haben drei. Wir haben so eine Art Dschungelplaneten, wir haben so eine Art Wüstenplanet und wir haben so einen Pilzplaneten. Und der Pilzplanet hat viele so lila Töne, deswegen war meine Vermutung, dass du vielleicht auf dem Planeten gelandet bist. Und das ist tatsächlich eben auch der Planetentyp, der am wenigsten der Erde ähnelt. Das war super spannend, dieser Prozess, das rauszukriegen, wie stellen wir das alles dar? Weil einerseits ist es wichtig, dass der Spieler das Gefühl hat, das ist jetzt nicht einfach die Erde. Weil am Anfang... ganz am Anfang waren wir, glaube ich, zu Alien. Wir sind los und haben gesagt, das soll sich anfühlen, als wäre man in einer ganz fremden Welt. Und dann waren alle Farben anders und da mussten wir feststellen, dass wir Menschen doch eigentlich ziemlich fest programmiert darauf sind, dass grün fruchtbare Erde ist und braun ist nicht fruchtbar. Und wir haben einfach so einen Kodex irgendwie so tief bei uns im Kopf, dass es unheimlich schwierig ist, dem Spieler intuitiv klar zu machen, was ist fruchtbar und was nicht, ohne einfach die Farben unserer Erde zu verwenden. Und das heißt, da war sehr viel Iteration. Wir haben, wie gesagt, am Anfang war es ganz weit weg von wo die Erde war. Und dann, das ging so weit, dass wenn wir gespielt haben im Team, und wir kennen das Spiel ja nun echt relativ gut, wir spielen das relativ viel, mussten wir trotzdem immer alle so mit der Maus nochmal übers Feld fahren, um rauszufinden, was jetzt das für ein Terrain-Typ ist. Und dann haben wir es halt zurückgeholt und dann war aber das Feedback erstmal, ja, das sieht jetzt total langweilig aus und wie die Erde, es soll doch anders aussehen. Das heißt, das war ein langer Prozess, das hinzubekommen, dass man so dieses Gefühl hat, so, ich muss hier erstmal erforschen, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich muss hier erstmal rausfinden, wie dieser Planet funktioniert. Und klar, beim ersten Playthrough wird das am stärksten sein. Aber diesen Planeten kennenzulernen ist so das erste große Ziel. Aber dass es doch eingängig genug ist, dass man eben dann doch lernt, es zu lesen, ohne jedes Mal komplett von vorne anzufangen oder jedes Mal mit einer Maus drüber fahren zu müssen.
Das ist halt ein schmaler Grad eben, genau. Also man muss halt die richtige Balance finden, ne? Zwischen noch lesbar, intuitiv, aber trotzdem spannend genug, um Sachen neu rauszufinden zu können. Ja.
Genau, und da haben wir halt durch diese drei Planetentypen haben wir halt so eine Bandbreite geschaffen, und es ist im Endeffekt so, dass der Dschungeltyp, der Dschungelplanetentyp am einfachsten zu lesen ist. Also er hat einfach dichte Vegetation dann und Grüntöne, viel Grün und Blautöne. Das heißt, das ist für uns Menschen noch am intuitivsten zu lesen. Und wenn man also das mit dem Lila, wenn einem das zu wild wird, kann man eben auch einfach auf Dschungel stellen, und um sich nicht damit rumschlagen zu müssen. Aber wenn man sagt, nee, ich habe es eigentlich gern, ich möchte nicht, dass das aussieht, als wären hier überall Wälder, weil es ist wie auf der Erde, kann man eben auch ins andere Extrem gehen. Hm.
Was sich noch stark unterscheidet am Anfang, ist dieser versetzte Start. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also im Gegensatz zu SIF sind es ja quasi schon hochentwickelte Technologien, die ja da schon ankommen, aber man darf ja trotzdem nicht gleich schon irgendwie übermächtig anfangen.
Genau. Also eine der Sachen, die an Beyond Earth klar abhebt vom Rest der SIF-Reihe, ist, dass es ist sehr narrativ. Mhm. Also es ist wirklich, es erzählt eine Geschichte für diesen Spieler, der spielt. Und dazu gehört eben dieser versetzte Start, aber auch so Sachen wie das Quest-System und so weiter, die einfach so diese Geschichte des Planeten erzählen und was da so los ist und was es so alles gibt in diesem Universum, was es da draußen alles so gibt, wovon wir Menschen im Moment noch gar keine Ahnung haben.
Das braucht es ja eigentlich auch, weil man ja nicht diese Geschichte schon kennt. Gell? Bei Civilization wird man ja einfach durch die Geschichte geführt, wo man halt einfach die Eckpunkte erwartet und kennt und dann einfach weiß, okay, jetzt kann ich die Pyramiden bauen, und man hat irgendwie gleich Bezug. Das ist ja, deswegen braucht es hier mehr wie bei Alpha Centauri noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte, oder?
Genau, also ich meine, das Ziel ist weiterhin, wie bei jedem Civilization-Spiel, dass der Spieler die Geschichte erzählt, seines Volkes, aber so die Rahmenbedingungen zu erklären. Und grundsätzlich zu erklären, in was für einem Universum das spielt, das ist halt schon was das Spiel auch leisten muss. Und das Quest-System zum Beispiel bietet da einiges an Futter. Wenn man jetzt mehr so ein, vielleicht so ein bisschen Richtung Rollenspiel tendiert und tatsächlich gerne auch so die ganze Lore und so dahinter lesen möchte, ist das Quest-System sehr interessant und bietet viel. Und die Expeditionen auch. Ne?
Magst man du alte ein Beispiel Ruinen geben zu den Quests? Findet. Also die poppen dann so auf und dann muss man sich entscheiden. Das gab es ja bei Ziff nicht.
Genau, es gibt sehr unterschiedliche Arten von Quests. Es gibt die, wie du gerade schon angesprochen hast, zum Beispiel, man baut ein Gebäude, und ein paar Runden, nachdem das Gebäude fertiggestellt wird, die Menschheit eine Entdeckung, und da musst du entscheiden, wie gehst du jetzt damit um. Also möchtest du zum Beispiel die Aliens, die auf dem Planeten sind, ausrotten, weil die sind im Weg, und du möchtest eben diesen Planeten in so einen Garten Eden verwandeln, oder möchtest du sie schützen und die lokale Fauna quasi erhalten und baust eben entsprechend die Sachen, um die Art zu erhalten, um nicht dieselben Fehler zu machen, wie die Menschheit vielleicht auf diesem Planeten gemacht hat. Aber ja, das sind dann schon auch so philosophische Entscheidungen, die eben auch wieder in diese Affinitäten reinspielen. Und
Ja, fand ich ganz gut, weil eben dadurch auch immer so ein bisschen Geschichte vorangetrieben wird und man eben seinen eigenen Weg auch wählen kann, ja. Wie du gesagt hast, es sind auch so ganz kleine Entscheidungen, und natürlich gibt's dann auch mal einen Boni oder so, dass du sagst, entscheidest du dich jetzt für A oder B, und entweder du kriegst halt mehr Forschungspunkte oder mehr Nahrung in deinen Städten.
Genau.
Also kleine Sachen sind ja auch dabei.
Dann gibt's andere Arten von Quests, die wirklich Questreihen sind, wo du so einen nach dem anderen Schritt erledigst oder zwischendrin auch mal eine Entscheidung hast, wo es dann so abzweigt. Und zum Beispiel die neuen Siegbedingungen sind halt etwas längere Questreihen, wo du so mehrere Schritte erfüllen musst, bevor du eben die Siegbedingungen oder den Sieg dann in Händen hältst. Das heißt, da ist eine ziemliche Bandbreite an Quests, von ganz simpel einfach nur ein Pop-up mit einem Text, der beschreibt, was los ist, und einer simplen Entscheidung, A oder B. Und eben diese Reihen, wo man dann zum Beispiel einen Erkunder losschickt, der dann eine Expedition baut und mal was ausbuddelt und dann noch mehr Forschung reinsteckt und dann muss man Gebäude bauen und ja.
Finde ich einen schönen Ansatz, ja. Und dieser verzerrte Start am Anfang, also man landet als Erster auf dem Planeten.
Genau. Das ist auch Teil dieser Geschichte einfach. Man hat eine Expedition zusammengestellt und ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt alle Expeditionen am gleichen Tag ankommen? Ja. So, das heißt, es ist mehr dieses, okay, so man kommt an und fängt an, so ein bisschen zu erkunden und dann sieht man, dass halt ein anderes Schiff landet auf dem Planeten und der Anführer stellt sich direkt vor und sagt, hallo, ja, wir sind jetzt auch hier. Und man weiß auch von Anfang an, wo die Hauptstadt von dem ist, also wo das Raumschiff gelandet ist. Und die kriegen natürlich ein paar Boni, je später sie landen, desto mehr Unterstützung bekommen sie da, um nicht einfach total leichtes Futter zu sein für einen kriegslüsternen Spieler.
Was damit ja auch nicht so einfach ist am Anfang, weil ja schon Gefahr auf dem Planeten ist. Es sind ja nicht einfach irgendwelche Barbaren, die da rumlaufen, sondern es ist ja ein richtiges, also ich sag jetzt mal in den ersten 30, 40 Runden ist es ja eigentlich mehr ein Survival-Spiel als ein klassisches ich laufe jetzt mal los und erforsche den Planeten mit einem Speer. Das funktioniert gar nicht mehr so einfach.
Genau, der Spielfluss gerade so in den ersten 100 Runden ist deutlich anders als jetzt in Civilization 5 zum Beispiel. Es geht wirklich darum, den Planeten kennenzulernen und zu überleben, das Überleben irgendwie sicherzustellen. So die ersten paar Technologien, die man erforscht und die Erkundung am Anfang, das zielt alles darauf hinaus. Und wir haben ja die Aliens, die, ich weiß, dass viele Civ-5-Spieler am Anfang denken, ach, das sind die Barbaren. Aber die Aliens haben eine deutlich andere KI, als die Barbaren hatten und verhalten sich da doch anders. Und zum Beispiel werden die deutlich aggressiver, je aggressiver man sich selber gegenüber denen verhält. Sie oder die Menschheit als Gesamtes, wenn jetzt alle anderen Zivilisationen die Aliens jagen, machen die Alien da keinen großen Unterschied zwischen dir und den anderen. Die Menschen sehen alle gleich aus für die Aliens.
Kann man als kompletter Pazifist spielen? Kein einziges Alien töten? Geht das?
Es ist verdammt hart. Ich habe es probiert. Es ist verdammt hart. Weil die Nester spawnen natürlich Aliens. Und wenn man halt nah an Alien-Nestern startet,
dann schauen die auch mal vorbei.
Die sind überall und dann kann der Bautrupp überhaupt nichts mehr bauen und dann irgendwann wird es echt so, dann juckt es einen doch in den Fingern. Es ist auch so, dass die KI zum Beispiel so funktioniert, je mehr Aliens sehen, dass man gerade einen Alien angegriffen hat, desto aggressiver werden sie. Also wenn man mal jemanden einem Alien alleine begegnet und das dann doch mal schnell platt macht, hat das nicht ganz so schlimme Auswirkungen. Abgesehen davon sind da auch so Sachen drin, wie dass es einfach was dauert, bis die aggressiv werden. So ein bisschen Raum hat man da zum Manövrieren.
Ja,
genau. Und es ist auch so, dass es ganz klar vom Spiel signalisiert wird durch die Farbe des Icons der Alien, also die Unit-Icons der Aliens, sind grün, wenn sie neutral sind und gehen dann über orange zu rot. Und wenn die rot sind, dann ist richtig was gebacken. Also dann rufen die halt auch echt so diese Colossal Aliens. Wir haben zwei riesige Aliens im Spiel, den Siegeworm und den Kraken. Und also einen im Wasser, einen auf Land. Und wenn die Aliens halt so richtig sauer werden, dann rufen die quasi ihre großen Brüder und dann wird's happig.
Was wollte ich jetzt gerade fragen? Wegen Monstern? Ach ja, genau. Da sind ja bestimmt einige Überraschungen noch da. Also wir haben jetzt ja auch wirklich nur den Anfang irgendwie anspielen können. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie sich dieser Planet entwickelt. Also das finde ich eigentlich das Spannendste, wirklich zu erfahren. Wie tickt dieser Planet? Was macht der? Aber magst du mir noch beantworten, wie das von der Geschichte ist? Warum kloppen sich die Menschen eigentlich untereinander immer noch, auch nach 500 Jahren Entwicklung, wenn der eigene Planet irgendwie schon so ein Desaster hatte? Ist es einfach, weil spielerisch drin sein muss, einfach auch so kriegerisch zu spielen? Oder aber es gibt ja so Zukunftsvisionen wie Star Trek, wo die Menschheit untereinander ja quasi aufgehört hat, Krieg zu führen. Das wäre ja durchaus auch ein Ansatz gewesen, zu sagen, es gibt einfach nur noch diese eine Zivilisation und es geht mehr um den Planeten.
Mhm. Ja, ob die Menschheit in ein paar hundert Jahren so weit kommt.
Wenn man sich jetzt gerade umschaut in der Weltpolitik, dann nein.
Ja, ja, schön wäre es. Ne? Also ich bin eigentlich Optimistin. Aber ja, also grundsätzlich ist es so im Spiel, erstmal, wenn man ankommt, so, wir haben es bisher nicht oft erlebt, dass Leute in den ersten 100 Runden wirklich Krieg führen. Also es gab ein paar Leute, die direkt mal auf eine Kriegserklärung geklickt haben, aber da ist dann nicht viel passiert, weil man ist so beschäftigt mit dem Planeten, dass man eigentlich nicht viel Energie, Zeit oder Ressourcen übrig hat, sich noch um andere Zivilisationen zu kümmern. Das heißt, man landet und es geht erstmal so, dass sich jeder irgendwie so seine eigenen Haut erwehrt auf diesem Planeten und es sich so ein bisschen gemütlich einrichtet und um da zu überleben. Später im Spiel kommt halt neues Konfliktpotenzial einfach dadurch, dass die unterschiedlichen Zivilisationen unterschiedliche Affinitäten wählen. Und wenn ich zum Beispiel Harmonie gewählt habe und ich versuche...
Dann reagierst du entsprechend allergisch, wenn jemand komplett konträr zu dir ist, klar.
Ja. Genau, also ich kann plötzlich mit dem Miasma, mit diesen Giftwolken unheimlich viel anfangen, ich finde das toll, aber der neben mir, der Reinheit gewählt hat, ist dabei, das alles zu entfernen und die Aliens auszurotten und diesen Planeten zu einer neuen Erde zu machen, was mir meine Überlebensgrundlage wieder nimmt, weil ich mich ja angepasst habe genetisch. Das heißt, da entsteht dann neues Konfliktpotenzial einfach dadurch, dass sich die verschiedenen Fraktionen nicht unbedingt immer einig sind, wie die Zukunft der Menschheit aussehen soll, was die richtige Antwort darauf ist, wie die Menschheit sich entwickeln sollte.
Ist ja auch innerhalb dieser Geschichte auch komplett nachvollziehbar, absolut. Weil die Konfliktpotenziale dann eben dadurch entstehen und nicht mehr jetzt nur durch reine Ressourcen oder reine territoriale Gebietsansprüche.
Ja, genau.
Aber ich habe immer so das Gefühl, die kennen sich irgendwie noch gar nicht. Aber das ist ja klar, weil man als Spieler halt diese Fraktionen noch nicht kennt, gell? Weil die sind doch eigentlich alle gemeinsam gestartet, oder nicht? Von der Erde aus.
Schon von unterschiedlichen Startpunkten aus, also irgendwo in ihrer Region halt. Es sind ja unterschiedliche Regionen schon auf der Erde, die in diesen Fraktionen abgebildet werden. Und es ist auch so, wenn man die Hintergrundgeschichte zu den Anführern liest, sind das jetzt nicht, also das ist jetzt nicht wie Obama und Merkel machen sich auf, sondern es ist mehr so, es sind ja hunderte von Expeditionen in der Geschichte, in dieser fiktionalen Welt, die diese, die Erde verlassen. Mhm. Und natürlich ist nicht jeder Anführer einer Expedition ein Staatsoberhaupt.
Sind nicht gleich die Superpromis, die da landen. Ja,
genau. Genau, das ist halt so schon wichtige Führungspersönlichkeiten innerhalb dieser Fraktion, aber jetzt mehr so die zweite Riege, nicht die alleroberste. Ja. Das heißt, die kennen sich, also rein fiktional kennen die sich tatsächlich nicht unbedingt persönlich. Mhm.
Eine leichte oder eine große Anleihe ist ja auch bei dem, was die ganzen Einheitensysteme und so angeht. Gell? Da habt ihr euch ziemlich stark noch am alten Alpha Centauri orientiert, wenn ich das so richtig einschätze, weil man baut nicht mehr hunderte von verschiedenen Einheiten, sondern entwickelt eigentlich diese Einheiten weiter.
Das stimmt, zu einem gewissen Grad. Wir wollten schon Unit-Upgrades haben und auch, dass die Affinitäten da halt reinspielen, dass sich die Armee entsprechend das widerspiegelt, welche Entscheidungen man getroffen hat für die Entwicklung der Menschheit. Aber es ist natürlich deutlich weniger detailliert oder kleinteilig, als das bei Alpha Centauri der Fall war.
Das war auch fast schon zu viel. Da konntest du ja jede einzelne Schraube irgendwie auswählen,
ja. Ja, da gehen ja die Meinungen sehr auseinander. Ich persönlich, so wie ich spiele, ich bin da nicht ganz in die Tiefe gestiegen bei Alpha Centauri damals, weil ich habe dann vielleicht ein bisschen bequemeren Ansatz beim Spielen.
Ich habe auch mal die Presets
ausgewählt. Ja, wenn ich mich zu lang damit beschäftigen muss, wenn das in so eine Art Studium ausartet, das ist dann nicht ganz so mein Spielstil. Aber es gibt natürlich andere, die dann wirklich da die Zahlen, die Prozentsätze vergleichen und bis ins Detail das planen. Wir haben sicherlich, der Ansatz ist, mehr auf dieses, ja, welche Affinitäten entwickeln sie sich. Und es ist schon so, wenn man zum Beispiel seine normalen Soldaten hat, wenn man die jetzt aufwertet, ist jeder Soldat, den man auf dem Feld hat, aufgewertet in der Richtung. Das heißt, man trifft Entscheidungen für die Einheitenklasse, nicht für die einzelne Einheit. Hm. Ich glaube, das System ist richtig gut gelungen.
Zugänglicher auf jeden Fall.
Ja, ich bin damit sehr zufrieden.
Und unterscheidet sich vor allem deutlich vom Civilization-Ansatz. Also es ist nicht ganz Alpha Centauri Hardcore, aber es ist eben auch so gestreamlined, dass es noch zu einem Civ-Spiel auch passt. So genau da in der Mitte, glaube ich, ist es gut getroffen.
Wunderbar.
Schön. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie hippelig du schon bist, wenn es jetzt endlich losgeht. Hast du das Gefühl, du bist jetzt schon, oder ihr seid als Team da jetzt schon so betriebsblind? Also gerade bei so einem Strategiespiel ist es doch extrem schwer, noch solche Entscheidungen auch treffen zu können, oder? Gerade je näher dann der Release rückt, die hunderten von Stunden, die man dann schon dieses Spiel gesehen hat, was ist denn jetzt da noch irgendwie, wie behältst du als Producerin da noch so ein Auge fürs Gesamtwerk, sag ich jetzt mal?
Ja, man braucht natürlich, man braucht Hilfe. Hm. Man braucht die QA-Abteilung, die das Spiel testet und immer mal wieder auch neue Tester dran hat, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Wir haben Frankenstein, unsere Testing-Gruppe, die ja aus der Community heraus entstanden ist und wo wir wirklich so Community-Mitglieder haben, die uns Feedback geben, was unheimlich wertvoll ist. Aber ja, also zu einem gewissen Grad wird man sicherlich betriebsblind. Aber
geht ja nicht anders.
Ja. Ja, ich meine, daher kommt natürlich auch eine gewisse Nervosität. Inzwischen geht's ein bisschen. Wir haben ja schon wieder was Feedback auch bekommen. So gerade Journalisten haben ja das Spiel auch schon angespielt und Let's Player. Und inzwischen haben wir schon einiges gehört, wie andere Leute darauf reagieren. Aber als wir es angekündigt haben, das war schon so ein Moment. Wir haben halt dran gearbeitet. Es war ja auch noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt. Noch lang nicht fertig. Es fühlte sich an, als ob noch so viele Bälle in der Luft sind beim Jonglieren, dass die alle gerade sich nach unten bewegen, die man irgendwie auffangen muss. Und wir hatten schon eine ganze Weile dran gearbeitet und das ist schon so ein Moment, wo man denkt so, wow, wir sind alle begeistert und denken alle so, das ist das Beste überhaupt, ein Sci-Fi-Civ machen zu dürfen. Und wir sind hier alle total am Ausgeeken, aber wer weiß, was der Rest der Welt denkt, weil natürlich ist das nicht ganz irrelevant, ob das auch jemand anderem noch gefällt hat. Das war schon so ein Moment. Das war auf der PAX East in Boston im Frühjahr, als wir es vorgestellt haben. Das war schon ein nervöser Moment, so mal so der Moment der Wahrheit, zu sehen, ob diese Idee, diese Grundidee überhaupt auch andere Leute anspricht oder ob wir da in unserer kleinen Bubble sitzen und uns einfach nur für uns selbst freuen.
Ja, vor allem auch schwierig zu entscheiden, was muss ins Hauptspiel jetzt noch rein, welches Feature kann irgendwie später noch in DLCs, was muss unbedingt im Grundspiel drin sein, weil gerade auch die Erwartungshaltung natürlich gerade beide Namen eigentlich, oder durch die lange Civ-Tradition und durch natürlich auch diesen sehr naheliegenden Vergleich mit Alpha Centauri vom Grundsetting her, gibt's halt gleich die doppelte Erwartungshaltung. No pressure. Aber die ist halt einfach da.
Ich glaube, die Designer haben das schon richtig gut gemacht. Das andere, was da sicherlich hilft, ist, dass wir haben ja nicht nur David und Will hier als Designer, sondern Sid Meier ist ja auch hier und Ed Beach, der Designer von Gods and Kings und Brave New World. Und wir haben, also die Jungs haben da viel Hilfe, was so Entscheidungen angeht und was ist wichtig und was macht ein Civ-Spiel zu einem Civ-Spiel und solche Sachen. Da sind viele Diskussionen haben da stattgefunden und wir haben so Sachen wie Play-Lunches, wo das ganze Team einmal die Woche mittags in der Mittagspause halt das Spiel spielt und dann setzt man sich danach zusammen und jeder gibt einfach Feedback und erzählt von seinem Spielerlebnis und so. Einfach, dass man und wir haben sehr unterschiedliche Spielertypen im Team und so. So kriegt man zusammen als Team, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung. Das heißt, so diese Mischung aus jungen Designern, die wir hier auf dem Spiel haben, aber mit dem Rückhalt von Sid und Ed Und dann eben auch das ganze Team mit ihrer Erfahrung auf Civ spielen. Und
wie muss man sich das vorstellen, dass wenn Sid Meier mal vor, also der ist jetzt ja nicht mehr so, dass er jeden Tag im Büro ist, nehme ich mal an, oder? Ist einfach schon
ja, doch, so. doch, der ist schon jeden Tag hier. Der arbeitet immer an was.
Macht immer. Der hätte ja sein können, schaut so alle paar Tage mal vorbei und sagt, weitermachen. Nee, wie muss man sich das vorstellen, wenn Sid Meier dein Spiel spielt? Also es ist ja quasi seine Firma, sein Spiel, aber trotzdem bist du jetzt ja quasi in der Verantwortung. Was kannst du dieses Gefühl beschreiben, wenn er da sitzt und du ein Spiel in seinem Namen machst und er dann sagt, das muss irgendwie surreal vor.
Ja, so jetzt bin ich zum Glück die Producerin und nicht die Designerin. Mhm. Ich glaube, dass es für die Designer wahrscheinlich noch mal ein bisschen härter ist. Aber ja, es ist schon. Also Sid ist einfach ein super bodenständiger und super liebenswürdiger Mensch. Der würde nie irgendwie einen da
Mitarbeiter so an die Wand
harsch angreifen.
Das ist not a safe game.
Ja, niemals. Also man hat ja eher das Gefühl, man muss ganz gut aufpassen, dass man auch zwischen den Zeilen liest, damit man auch auf jeden Fall alles mitbekommt, was vielleicht an Kritik da sein könnte. Mhm. Also er ist da überhaupt nicht irgendwie defensiv oder so. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, Beyond Earth, ich habe mehr über Civilization gelernt durchs Beyond Earth arbeiten als durch vorher an Civ 5 arbeiten, einfach weil es so Dinge in Frage gestellt hat. Mhm. Also was können wir rausnehmen und was muss drin bleiben, wenn es ein Civilization-Spiel sein muss? So, worauf kommt's an? Was macht Civilization? Wurde durch Beyond Earth viel stärker hinterfragt, als das bei Civ 5 oder den Expansions der Fall war. Mhm. Das heißt, ihn da in den Diskussionen mit drin zu haben und zu sehen, wie er spielt, und das war schon, ist schon faszinierend. Mhm. Und er ist halt auch so ein System-Typ. Das heißt, er manchmal glaube ich, er sieht die Welt wie so eine Matrix oder so. Also er durchschaut die Systeme sehr schnell.
Liegt ja nahe bei diesem Spiel, ja, wenn man das entwickelt hat, dass man solche Sachen auch erkennt und sieht, die Zusammenhänge.
Genau. Also sein Feedback ist dann oft schon relativ detailliert, wo er dann sagt, ja, ich würde das jetzt mal um 50% hochschrauben oder so.
Also Gold wert, einfach so eine Quelle im
Ach, total. Team, ja, total. Ich meine, es gibt keinen besseren Ratgeber, wenn man Civilization Game macht, als Sid Meier.
Nee, würde ich auch würde ich nicht bestreiten. Ja. Genau. Ich drücke euch auf jeden Fall und dir im Speziellen ganz arg die Daumen, auch aus ganz eigenem Interesse, dass es gut funktioniert, dass es ein schönes Spiel wird mit vielen Erweiterungen, dass wir endlich mal wieder ein Science-Fiction-Setting haben für so ein Strategiespiel.
Danke dir, das freut
zu mich. Selten. Und mich würde jetzt noch interessieren, was ist denn zum Abschluss so dein Lieblingsfeature an dem Spiel? Also was magst du am liebsten an dem Spiel?
Ich glaube, bei mir, ich weiß nicht, ob du es jetzt als Feature bezeichnen würdest, aber was ich super gern mache, ist Harmonie hochleveln. Und ich bin mehr so ein Turtle-Spieler. Das heißt, ich mag ja auch Tower Defense sehr gerne. Das heißt, ich baue mir gern so eine Zivilisation auf und mache die ziemlich schwer zugänglich für alle anderen. Das heißt, Harmonie voll leveln und dann überall Miasma, diese giftigen Gase, ausbreiten und wo meine Einheiten heilen und niemand kommt mehr an mich ran. Und da gibt es einfach super Möglichkeiten, dann mit den Satelliten da so eine sehr effiziente Civilization aufzubauen, die praktisch nicht mehr einzunehmen ist, wenn ich dann meinen Run
auf... Krieg führen muss, genau.
Nee, wenn mich jemand angreifen will, dann darf er das gerne probieren. Aber ansonsten werde ich vermutlich innerhalb meiner Grenzen verweilend einfach an meinem Sieg arbeiten.
Ja, dann bin ich gespannt, wie ein Multiplayer-Match zwischen uns aussehen wird, weil ich, glaube ich, ziemlich ähnlich spiele. Dann auch irgendwie eher so auf die Harmonie und eher versuche, die Ressourcen des Planeten gemeinsam zu nutzen, anstatt die auszubeuten. Ich glaube, es würde nie aufhören.
Das wäre dann wohl ein Wettrennen zur Siegbedingung, würde das dann wohl werden.
Gut, dann freue ich mich sehr und bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast, die du jetzt geopfert hast, anstatt Tower Defense zu spielen, in der Mittagspause mit mir zu quatschen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Dann Grüße nach Baltimore und wir hören uns spätestens im Oktober, wenn das Spiel rauskommt.
Wunderbar.
24. oder?
Genau, 24. weltweit. Ich bin immer noch begeistert.
Und
weltweit.
Hoffentlich auch als Mac-Version direkt.
Es kommt eine Mac-Version, okay. Aber der Release-Date ist noch nicht. Ja,
dann muss ich mir mal nach einem neuen PC umschauen. Ne? Alles klar. Viel Erfolg noch und eine stressfreie Zeit bis zum Release.
Dank dir. Schönen Tag noch.
Tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören und bis morgen. Und ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Auf patreon.com/insertmoin könnt ihr einen Betrag eurer Wahl monatlich jederzeit kündbar einstellen auf dieser Crowdfunding-Plattform. Würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und bis morgen. Tschüss.